Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Jessica Stomek, guten Abend. Die Eisbären Berlin sind wieder deutscher Eishockeymeister. Nachdem die vergangene Saison nicht gut lief und mit dem 11. Platz endete, ist der Seriensieger wieder ganz oben. Gegen die Fishtown Penguins in Bremerhaven gab es im 5. Playoffspiel den entscheidenden Sieg in Bremerhaven. Und mit dabei der Reporter Heiko Neugebauer.
Auch im 5. Spiel dieser Finalserie gingen die Berliner in Führung, wenn auch spät. Leo Vödel in der 44. Minute sorgte für das 1:0. Zuvor die Bremerhavener mit viel Herz, mit viel Leidenschaft, durchaus auch Möglichkeiten, hier selbst mal in Führung zu gehen. Aber Jack Hildebrand im Tor war heute einfach unüberwindlich. Wiederer dann ein paar Minuten nach dem 1:0 mit dem 2:0 Endstand. Bremerhaven warf noch einmal alles nach vorne, gab das Beste, es hat nicht gereicht. Die Eisbären aus Berlin gewinnen die Serie mit 4:1 und sind verdienter deutscher Eishockeymeister 2024.
Und zum Fußball und dem 31. Spieltag in der ersten Liga der Männer. Der beginnt mit dem Duell zwischen dem abstiegsbedrohten VfL Bochum, der auf den Relegationsrang abgerutscht war, und der TSG Hoffenheim, die sich Hoffnung auf den Europapokal macht. Holger Dahl.
Das war ein verrücktes Fußballspiel an der Castroper Straße in Bochum, das der VfL im Abstiegskampf mit 3:2 gewinnt. Bochum führte schon 3:0 in der 64. Spielminute. Kevin Stöger hatte zweimal getroffen, Felix Paslak einmal. Hoffenheim wirklich sehr, sehr schlecht, aber plötzlich wieder im Spiel durch einen Doppelschlag von André Kramaric, 73. und 84. Spielminute. Aber am Ende brachte Bochum den Sieg ins Ziel, macht wichtige Punkte im Tabellenkeller und Hoffenheim verliert ihn im europäischen Wettbewerb ein kleines bisschen aus dem Auge. Bochum gewinnt 3:2 gegen Hoffenheim.
In Liga 2 gab es zum Auftakt des 31. Spieltages die Partie zwischen dem FC St. Pauli oben in der Tabelle und Hansa Rostock unten auf dem Abstiegsrelegationsrang. Für beide Clubs ging es also um viel. Michael Augustin.
Mit diesem Sieg hatte FC St. Pauli den Relegationsplatz sicher. Und dieses 1:0 gegen den FC Hansa war aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Im ersten Durchgang hatten die Hamburger große Probleme mit den Rostockern. Perea hätte Hansa in Führung bringen können. Der Tabellen-16. Spielte gut organisiert und diszipliniert. St. Pauli hatte nur eine Chance vor der Pause und die machte Hansa-Verteidiger David mit einer Supergrätsche gegen Eggestein zunichte. In der zweiten Hälfte spielte nur noch eine Mannschaft, der FC St. Pauli. Und der ging wieder mal nach einer Ecke in Führung. Hartl auf Irvine, Kopfball, Tor, das Siegtor.
Und damit die vorläufige Tabellenführung. Im zweiten Spiel des Abends trafen die beiden Tabellennachbarn Hertha BSC auf Rang 7 und Hannover 96 auf Rang 6 aufeinander. Guido Ringel.
Kein Sieg, obwohl Hertha lange vorne gelegen hatte. Das 1:0 hatte Kempf erzielt per Kopf in der 12. Minute nach einer Ecke. Danach aber Hertha zu passiv und vor allem ging die Kontertaktik nicht auf, weil die Berliner im Ballvortrag oft zu schusselig und ungenau waren. Der Ballbesitz wurde Hannover überlassen und obwohl die wenig Möglichkeiten herausspielen konnten, reichte der eine passable Spielzug für das 1:1, Kopfball von Leopold in der 93. Minute.
Der Streit zwischen der deutschen Fußballliga und dem Streaming-Anbieter DAZN um die Vergabe der Übertragungsrechte wird schärfer. DAZN will das wertvollste Rechtepaket B für die vierjährige Rechteperiode ab Sommer 2025 notfalls auf dem Rechtsweg erstreiten. Lutz Kulling mit den Einzelheiten.
DAZN zeigt sich entschlossen, durch sämtliche Instanzen zu gehen, um die Rechte für das Paket B zu erhalten. Darin enthalten sind die Spiele am Samstagnachmittag, am Freitag und die Relegation. Insgesamt 196 und damit die meisten Partien. Die Deutsche Fußballliga sieht dagegen keine Grundlage und keine Berechtigung für eine Rücknahme der bereits an Konkurrent Sky vergebenen TV-Rechte und sieht sich zugleich gut aufgestellt für einen Rechtsstreit. Zudem betont der Ligaverband, dass DAZN mehrfach Gesprächsangebote gemacht worden seien. Der Streaming-Anbieter hatte nach Berichten verschiedener Medien rund 400 Millionen Euro jährlich für das Paket B geboten. 75 Millionen Euro pro Jahr mehr als die Konkurrenz. Gescheitert sei es an der verspäteten Abgabe der Bankbürgschaft, sagt die DFL. Sollte DAZN juristisch nicht erfolgreich sein, will das Unternehmen sich ganz aus der Bundesliga-Ausschreibung zurückziehen. Das dürfte wiederum auch nicht im Interesse der DFL liegen, der dann bei der Auktion der weiteren Pakete ein finanzstarker Konkurrent fehlen würde, um die Preise in die Höhe zu treiben. Ob die DFL nochmal 1,1 Milliarden Euro pro Saison erlösen kann, ist derzeit fraglich.
Der spanische Fußballverband steckt tief in der Krise, vor allem wegen des ehemaligen Verbandspräsidenten Luis Rubiales. Nach dem Kuss auf den Mund von Fußballerin Jenny Hermoso beim WM-Finale in Australien im vergangenen Jahr folgten Korruptionsvorwürfe. Und jetzt liegen ähnliche Anschuldigungen auch gegen seinen Nachfolger Pedro Rocha vor. Deshalb hat jetzt die spanische Regierung die Amtsgeschäfte des Verbands übernommen. Das ist aber von Seiten der FIFA und der UEFA gar nicht erlaubt und kann folgenreiche Konsequenzen haben. Sabine Lerche berichtet.
Man fürchte um das Image des spanischen Fußballs und wolle seine Exzellenz erhalten. So begründet der spanische Sportrat sein Eingreifen in die Geschäfte des spanischen Fußballverbands RFEF. Dazu werde eine Kommission eingerichtet, die den Verband nicht nur überwachen, sondern auch seine Amtsgeschäfte übernehmen soll. Doch ob die staatliche Einmischung den Verband aus der Krise ziehen kann, ist fraglich. Denn laut der Statuten der FIFA und der UEFA dürfen sich Regierungen nicht in die Geschäfte der nationalen Fußballverbände einmischen. Geschieht es doch, wird eine Suspendierung des Verbands von internationalen Wettbewerben angedroht und zum Teil auch umgesetzt. 2022 suspendierte die FIFA die Verbände aus Simbabwe und Kenia, 2014 Nigeria. Angedroht wurde es auch schon dem griechischen Verband, dem ukrainischen und zuletzt auch dem Fußballverband in Brasilien. Auf die Ankündigung der spanischen Regierung gaben FIFA und UEFA auch direkt eine gemeinsame Erklärung ab. Man sei besorgt und werde mehr Informationen für eine Beurteilung einholen. Laut der spanischen Sportzeitung AS habe die FIFA auch bereits vermittelt. Die Einmischung des Sportrats werde geduldet, wenn im Gegenzug Rubiales Nachfolger Pedro Rocha nicht suspendiert wird. Rocha ist am Freitag offiziell zum Präsidenten des spanischen Fußballverbands ernannt worden, obwohl die spanischen Fußballerinnen auch seinen Rücktritt gefordert haben und auch gegen ihn wegen einer Korruptionsaffäre ermittelt wird. Sollte der spanische Fußballverband wirklich suspendiert werden, wäre eine mögliche Folge, dass Spanien nicht an der Euro 2024 in Deutschland teilnehmen darf. Außerdem hat sich Spanien um die Ausrichtung der WM 2030 zusammen mit Marokko und Portugal beworben, als einziger Bewerber. Ob die FIFA und die UEFA daher direkt mit einer Suspendierung reagieren, wie bei vermeintlich weniger bedeutsamen Verbänden, wird sich zeigen.
Ein Bericht von Sabine Lerche. Bei den deutschen Meisterschaften im Schwimmen geht es in Berlin in diesen Tagen um die Olympiatickets. Wer qualifiziert sich für welche Strecken? Und da stand heute das Rennen über 800 Meter Freistil an, bei dem Florian Wellbrook seine dritte Qualifikation für Paris sichern wollte. Für die 1500 Meter und die 10 Kilometer im Freiwasser ist er bereits qualifiziert. Alexander Bleik berichtet.
Wohl selten hat sich ein deutscher Meister so wenig über seinen Titel freuen können wie Florian Wellbrook. Er verpasste mit einer für ihn völlig indiskutablen Zeit den fest eingeplanten Olympiastartplatz über 800 Meter Freistil und war tief enttäuscht und ratlos.
Das persönlich kann ich mir jetzt aktuell überhaupt nicht erklären, weil das was ganz anderes widerspiegelt, als ich im Training gemacht habe. Diese Ratlosigkeit überwiegt, glaube ich, gerade sogar der Enttäuschung gegenüber.
Frust bei Wellbrook, Freude erneut bei seiner Teamkollegin Isabel Gose. Die Magdeburgerin gewann die 1500 Meter Freistil und schwamm sich auf Platz 3 der Weltjahresbestenliste.
Ich kann noch mehr. Also ich zeige im Training, dass ich gerade über die längeren Distanzen eigentlich schon ein bisschen mehr drauf habe. Also es muss auf jeden Fall noch mal ein deutlicher Schritt nach vorne gemacht werden, um da wirklich an der Weltspitze anknüpfen zu können über die 1500.
Überzeugende Leistungen zeigten auch Melvin Imudo aus Potsdam über 100 Meter Brust und Joscha Salchow vom SV Nika Heidelberg über 100 Meter Freistil. Beide unterboten die Qualifikationsnorm und sicherten sich den Einzelstart in Paris.
In der Formel 1 gab es zuletzt 2016 die Konstellation deutscher Fahrer im deutschen Rennwagen. Damals Nico Rosberg im Mercedes, der auch den WM-Titel holte. Jetzt hat Audi für seinen Formel 1-Einstieg 2026 Nico Hülkenberg als Stammpiloten verpflichtet. Achim Scheu.
Hülkenberg wechselt bereits zur Saison 2025 vom Haas-Team zum Sauber-Rennstall, der ab 2026 dann offiziell als Audi-Werksteam an den Start gehen wird. Wie Audi mitteilte, erhält Hülkenberg einen mehrjährigen Vertrag. Aktuell ist Nico Hülkenberg der einzige Deutsche in der Königsklasse des Motorsports. Die Verpflichtung des 36-Jährigen sei ein nächster Meilenstein für das Formel-1-Projekt von Audi, sagte Andreas Seidel, Geschäftsführer des künftigen Werksteams. Wenn ein deutscher Hersteller mit einer solchen Entschlossenheit in die Formel 1 einsteigt, dann ist das eine einmalige Chance, so Hülkenberg. Auch den zweiten Fahrer soll Audi bereits im Blick haben. Dem Spanier Carlos Sainz, aktuell noch bei Ferrari, liegt offenbar ein lukratives Angebot von Audi vor.
Berichtet Achim Scheu, und das war die Sendung Sport aktuell mit Jessica Sturmeck. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.